Deutschlandfunk, Kultur heute.
Der Bundestagswahlkampf hat sein Thema. Im Fünf-Punkte-Plan von Unionskanzlerkandidat Merz, mit Hilfe einer Notstandsklausel sich gegebenenfalls über EU-Recht hinwegzusetzen, da sehen Kritiker eine Kernschmelze des europäischen Asylsystems. Andere begrüßen es als erforderliche Maßnahme, als Grundstein für einen Politikwechsel. So ist es in der Demokratie. Morgen gehen dazu Anträge in den Bundestag. Nachdem wir also gleich zuerst über Willkommenskultur gesprochen haben werden, geht es um Kunst und Anthropozän, eine Ausstellung im österreichischen Linz, sowie die internationalen Hamburger Lessing-Tage und eine Erlanger Ausstellung über Nacktheit in der Kunst nach 1960. Zusammen sind das dann 30 Minuten Kultur heute. Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Die Migrationsforscherin Felicitas Hillmann leitet an der Technischen Uni Berlin das Projekt Paradigmenwechsel Weiterdenken. Das ist am Institut für Stadt- und Regionalplanung. Milieustudien zur Willkommenskultur hat sie gemacht und eine Bertelsmann-Studie auch zum Umgang mit kultureller Vielfalt in Städten. Und sie habe ich gefragt, was macht denn eigentlich eine diversitäts- und migrationsfeindliche oder umgekehrt freundliche Einstellung mit dem ländlichen und städtischen Raum?
Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben vor einigen Jahren eine Studie gemacht über den Umgang der Städte mit migrationsbedingter Vielfalt. Da haben wir gesehen, dass eigentlich die Städte die Gewinner, und zwar ökonomisch und gesellschaftlich, waren, die möglichst viele unterschiedliche Migrationsformen und Typen bei sich aufgenommen haben. Also geflüchtete Menschen mit Migrationshintergrund, internationale Studierende, Touristen würde ich sogar auch noch dazu nehmen. Es zeigte sich, dass der Umgang mit kultureller Vielfalt gestaltet werden musste. Das Grundthema war immer, dass die Migration neue Projekte in die Stadt gebracht hat. Und das ist jetzt zum Beispiel auch für die Kulturhauptstädte ein wichtiger Punkt, dass man einen Kern, an dem man zusammenarbeitet, braucht, also ein Ziel, auf das man hinarbeitet. Wir haben damals eine Typologie der Städte erstellt. Die reichte von Magneten, da haben wir zum Beispiel Frankfurt am Main als Beispiel genommen, also Städte, die schon viele migrantische Communities haben, einen guten Umgang damit gefunden haben, über solide Städte wie Stuttgart, das waren Industriestädte, die prosperierend waren auch und Integrationsbeauftragte hatten, die gut funktionieren konnten. Wir hatten Ambivalente, das waren Städte wie Bremen, die ökonomische Probleme hatten, aber trotzdem immer wieder ganz viele neue soziale Projekte aufgesetzt haben, sehr innovativ auch. Wir hatten Nachholer, das war zum Beispiel Dresden. Wir hatten Gestalter, das waren kleine Städte wie Germersheim. Und wir hatten die Unerfahrenen, so haben wir die damals genannt. Das war zum Beispiel Neubrandenburg, das waren viele kleine Städte in Ostdeutschland, meistens in ländlichen Regionen, die nicht geübt waren im Umgang mit Migration. Und das stellte sich als ein Problem heraus, weil die tatsächlich auch Neuzuzügen zum Beispiel aus dem Raum Berlin nicht offen gegenüber war. Da war keine Weltoffenheit. Und das war durchaus ein Unterschied vom ländlichen Raum zu den Städten.
Sie haben ja eine Studie auch gemacht über Fachkräftesicherung und Willkommenskultur in Arbeitsbranchen übrigens, also Pflege, Gastronomie, Logistik und so weiter. Was ist da rausgekommen?
Ja, wir haben diese Studie gemacht, weil wir nichts wirklich darüber wussten. Es war sehr interessant, weil wir haben diesen Begriff der Willkommenskultur erstmal geschaut, wo kommt die Definition her, wie ist sie weitergewandert. Und da kann man sehen, dass der Begriff eigentlich aus der Fachkräfteanwerbung kommt, und zwar unter dem Gedankenkonstrukt der Selektion von Arbeitskräften. Das heißt, Willkommenskultur sollte bestimmte Arbeitskräfte anziehen. Und wir haben erstmal, um den Begriff handhabbar zu machen, haben wir ihn unterteilt in eine postulierte Willkommenskultur, das heißt all das, was Normen sind. Wer sagt denn, was Willkommenskultur ist? Was wird behauptet? In eine praktizierte Willkommenskultur, das heißt, was machen die Leute? Wie stellen die Willkommenskultur her? Und drittens in eine perzipierte Willkommenskultur. Was denken die Menschen, die angekommen sind, eigentlich über diese Willkommenskultur? Man kann sagen, in Hinsicht auf die Branchen, dass die Pflegebranche eigentlich der Rolls-Royce ist bei der Willkommenskultur. Da haben wir alles Mögliche gefunden. Ganz vorbildliche Onboarding-Programme, so nennt man das, also so Empfangskomitees sozusagen für Pflegekräfte aus verschiedenen Ländern. Da waren große Kliniken ganz vorne dran, wie die Charité oder das Karl-Thiem-Klinikum in Cottbus. Die haben tatsächlich den roten Teppich ausgerollt für die Pflegekräfte und eine betriebliche Willkommenskultur vom Feinsten hingelegt. Andere Branchen wie die Logistik zum Beispiel oder die Gastronomie höchstens mal mit einer Werkswohnung, also mit einem Aufenthaltsort, mit einer Wohnung irgendwie für die Arbeitskräfte aufgewartet haben. Also man kann sagen, dass wir hier innerhalb der Branchen schon sehr große Unterschiede sehen. Bei der Willkommenskultur geht es nicht so sehr um Gefühl, darum geht es auch. Also einer unserer Befragten hat tatsächlich gesagt, Fachkräftesicherung ist, wenn ich mich sicher fühle. Also er hat das auf sich bezogen und dachte, wenn die Fachkraft sich sicher fühlt, das ist Fachkräftesicherung. Es geht auch darum, dass man Konzepte und Strukturen hat für die Menschen, die herkommen. Und das ist wichtig, weil wir Fachkräfte brauchen. Und wir gehen aber noch ein Stück weiter. Wir würden sagen, dass Willkommenskultur Bestandteil eines demokratischen Staates ist. Also sollte Teil einer Migrationsstrategie unbedingt sein.
Was passiert, wenn das nicht so ist? Dann wird Gift gesät. Das Gift des Misstrauens, der Spaltung, der Denunziation.
Was wir sehen in der Diskussion, und das ist Gift, denke ich, das ist die Verengung des Blickes auf Migration als nur problematisch, auf die Spaltung in gewünschte, unerwünschte Zuwanderung. Das ist irreführend, weil es weggeht von allen humanitären Normen, die wir haben. Es werden Ängste geschürt. Es wird nicht gezeigt, was schon gelungen ist durch dieses Reden über Abschiebungen und Handlungen, von denen wir wissen, dass sie nicht so einfach durchsetzbar sind und auch am Problem vorbeigehen. Also das ist ein Ton, der ist kreischend, der ramponiert das Image Deutschlands. Ich finde das ganz problematisch.
Willkommenskultur ist Teil der Demokratie, sagt Migrationsforscherin Felicitas Hillmann. Weil der Mensch sich in einer bedrohlichen Natur gegenüber sieht, hat er lange, zu lange vielleicht in Feindschaft, nicht in Kollaboration mit ihr gelebt. Das Anthropozän, das menschengemachte Zeitalter, es existiert, es wird nicht nur darüber geredet. Die Hinterlassenschaften aus Mikroplastik und Atommüll sind in der Erdgeschichte nachweisbar. Und so wie wir leben und so viel wie wir sind, bräuchten wir wahrscheinlich 2 bis 3 Erden. Auch die bildenden Künste reagieren auf Erderwärmung, Artensterben, Gletscherschwund, Abholzung der Regenwälder, Verschmutzung der Ozeane. Im Linzer Museum Lentos in der Schau Touch Nature tun das 100 Künstler und Künstlerinnen aus 12 Ländern. Und Günther Keindelsdörfer ist nicht nur mit gesenktem Kopf durch die Ausstellung gegangen.
So hört er sich an, der Sound des Lebens. Das britische Künstlerpaar Anna Dumitrio und Alex May hat einen gentechnisch veränderten Hefepilz entwickelt, der CO2 abbauen und zugleich Biokunststoff produzieren kann. Er brodelt und blubbert hier in imponierender Vitalität vor sich hin, der Hefepilz. Einer der Stars der Linzer Ausstellung Touch Nature.
Der Umgang mit der Natur ist in der aktuellen Kunst ein ganz großes Thema.
So die Einschätzung der Kunsthistorikerin Sabine Fellner, Kuratorin der Schau. Zwar haben Künstler wie Josef Beuys und auf etwas treuherzigere Art Friedensreich Hundertwasser die ökologische Krise schon vor Jahrzehnten ästhetisch reflektiert, aber heute, da beispielsweise die Erderwärmung zunehmend bedrohliche Ausmaße annimmt, hat die Thematik noch einmal an Dringlichkeit gewonnen.
Das Thema ist natürlich bitter ernst, das wissen wir alle. Interessant ist, dass KünstlerInnen im Wesentlichen 3 Strategien entwickeln, um mit diesem Thema umzugehen. Erstens, aufzuzeigen, was passiert mit unserer Welt im Moment im Anthropozän. Protest zu erheben dagegen, zweitens. Und drittens, hoffnungsvolle Utopien und Visionen zu entwickeln.
Eine dieser Visionen, so könnte man es sehen, ist die Ausstellungsarchitektur im Lentos. Das Kollektiv Wiener Halle hat schwungvoll fragile Trennwände aus weißem Recyclingpapier geschaffen. Sie strukturieren den Raum und bereiten die Bühne für eine Vielzahl von beeindruckenden Kunstwerken. Beunruhigend apokalyptisch mutet etwa eine Installation der irischen Künstlerin Claire Morgan an. Eine nackte Frauenfigur, umgeben von einer Corona veränderter Vögel. Möwen, Elstern, Enten, von der Künstlerin höchstpersönlich ausgestopft. Unter dem Titel Gun with the Wind Farm steuert der österreichische Künstler Paul Spendier die Skulptur eines abgeknickten Windrads bei, dessen Umrisse wie die berühmten Tropfuhren Dalis am Boden zu zerfließen scheinen. Und die Slowenin Nina Kojej verblüfft mit einem Objekt namens »Die Natur schlägt zurück«. Diese Installation besteht aus einem kleinen künstlichen Maisfeld, wobei man den Titel »Die Natur schlägt zurück« durchaus wörtlich nehmen darf. Betastet man einen der Maisstängel, kriegt man, aua, einen zarten elektrischen Schlag verpasst.
Der Mensch steht nicht irgendwo über der Natur und kann ohne Konsequenzen eingreifen. Er ist selbst untrennbar in ein kompliziertes Netzwerk verknüpft. Das sind sozusagen die Kernthemen, die jetzt im Fokus stehen.
Touch Nature, das ist eine originelle, beglückend überraschende und manchmal auch etwas schräge Ausstellung. Duell, Baby, Duell. Führt man sich die große Erdöl-Offensive vor Augen, die US-Präsident Donald Trump vor einigen Tagen angekündigt hat, könnte man allerdings den Mut verlieren. Was bringen Kunstausstellungen wie die im Lentos, wenn sich die Welt, die reale Welt, um die Warnungen von Künstlerinnen, Wissenschaftlern und Ökoaktivistinnen nicht im geringsten zu kümmern scheint? Kuratorin Sabine Fellner.
Natürlich ist das deprimierend. Seit Jahrzehnten brüllen die Wissenschaftler, ja, also warnen, die Alarmglocken läuten und es tut sich wenig. Aber man darf auf keinen Fall die Hoffnung verlieren. Die Menschheit hat schon viele Krisen überstanden und überlebt. Und die Kunst bietet da gerade einen Hoffnungsanker.
Dass man das Prinzip Hoffnung in Linz mit einem Schuss Humor hochhält, bringt einen Hauch von Leichtigkeit in die Sache. Eine Wohltat,
sagt Günther Keindelsdorfer. Die gegenwärtigen Lessing-Tage am Thalia-Theater in Hamburg, die sind die letzten des scheidenden Intendanten Joachim Lux. Seine Nachfolgerin ab 1. August ist dann Sonja Anders. Und die bringt als neuen Kurator den erfahrenen Theatermacher und Ex-Intendanten Matthias Lilienthal mit für die künftigen Lessing-Tage. Der brachte schon Produktionen aus dem Libanon nach Deutschland, kuratierte ein Exilfestival für die Berliner Festspiele. Es klingt erstmal nach Kontinuität. Was von den Lessing-Tagen bleibt, was ist bewahrenswert, fragt und sagt Michael Lages.
Das war ja durchaus mal anders geplant, irgendwie größer. Ein richtiges Hamburger Theaterfestival sollte damals entstehen, gedacht sozusagen auf Weltniveau und als Player auf Augenhöhe etwa mit den Wiener Festwochen oder dem Kunstenfestival in Brüssel. Als dann Joachim Lux die Intendanznachfolge von Ulrich Kuhn antrat, blieb vom großen Plan dann nur ein Mischprojekt übrig. Der Neue nutzte von nun an und für 16 Jahre den Kern des eigenen Repertoires und lud ihn auf, verfeinerte das Programm des eigenen Theaters durch Einladungen an Produktionen, die sich gerade international auf Festivaltour befanden. Beispiel Blind Runner, die heute und morgen in Hamburg gastierende jüngste Produktion des Regisseurs Amir Reza Kohestani. Der ist inzwischen Stammgast, speziell auf deutschen Bühnen, und verhandelt ein sehr iranisches, heimatliches Thema, das der Flucht nämlich. Getragen aber wird die Arbeit von Co-Produzenten aus Brüssel und Paris. Weitere Theaterhäuser aus Frankreich, Italien und den Niederlanden sind dabei, zudem die Berliner Festspiele und das griechische Epidaurus Festival. Ab und zu aber ist dann doch alles schön und neu und sehr aufregend, aber da müssen die Gäste schon aus China kommen. Das Theaterstudio des Regisseurs Meng Jinghui aus Peking hatte sich ein sehr spezielles Stück der europäischen, genauer der russisch-sowjetischen Theateravantgarde von vor knapp 100 Jahren vorgenommen. Die Wanze, Wladimir Majakowskis scharfe Satire auf die schöne neue Sowjetwelt 10 Jahre nach der Revolution. Schon hatte autokratisches Gehabe der Regierenden den schönen Sowjettraum verwässert und Majakowski war, anders als Gorki, nicht mehr der Liebling der Revolution. Im Jahr nach der Wanze hat sich Wladimir Majakowski das Leben genommen. Am Ende der mitreißenden Inszenierung von Meng Jinghui sitzt quasi Majakowski selber an der Rampe im Anzug eines Raumfahrers und um ihn herum werden die Reste der vertrauten Zivilisation von heute aufgemüllt. Die Revolution ist zur Resterampe verkommen. Wer wird das im China von heute nicht als aktuelle Satire verstehen? Die Feuerwehr für den Weltenbrand ist schon unterwegs. Meng Jinghui betreibt das kleine Studiotheater in Peking auf eigene Rechnung und eigenes Risiko. Viel an Freiheit hat er hinzugewonnen, weil er auch das internationale Wuxian-Festival prägt. Das monumentale Bühnenbild etwa, das mit nach Hamburg kam, ist für das Festival entstanden, nicht für das kleine Theater von Herrn Meng. Auch ein Dramaturg aus Berlin arbeitet mit ihm regelmäßig. Der Regisseur wirkt nach der Vorstellung wie ein alternder, zunehmend desillusionierter Hippie, der weiß, wie schlimm die eigene Generation gescheitert ist, auch in China, der sich aber die Freiheit nicht nehmen lassen will, im Theater das zu zeigen, was und wie er es will, solange es geht. Der internationale Erfolg schützt ihn. Das war womöglich die grandioseste Begegnung dieser Lessing-Tage mit Herrn Meng und dem mitreißend jungen Ensemble aus Peking. Das Thalia-Theater ist zum internationalen Produktionsort geworden in 1,5 Jahrzehnten. Immer wieder mit Arbeiten von Kirill Serebrennikov zum Beispiel. Und auch das ist ein Erfolg der Lessing-Tage. Die Produktion eines Tänzers, der einst zu Serebrennikovs Gogol-Zentrum in Moskau gehörte, ist jetzt in Hamburg entstanden. Auch so funktioniert halt Internationalität. Matthias Lilienthal wird gut daran tun, die Struktur des Festivals nicht über den Haufen zu werfen und neben internationaler Vernetzung zugleich weiter lokal und regional zu agieren. Wenn alles gut geht, bietet ihm das Thalia-Theater für diesen Spagat auch künftig das feste Fundament.
Peking liegt manchmal eben auch an der Alster. Über die Lessing-Tage war das Michael Lages aus Hamburg. Die Nacktheit des Menschen in der Kunst, die ist seit Anbeginn ein Thema. Nacktheit des Künstlers, erst spät, vielleicht vermehrt seit Barock oder Manierismus. Aus der jüngeren Geschichte der bildenden Kunst ist es gar nicht wegzudenken, gerade auch aus der Foto- und Videokunst nicht. Rebecca Horn, Jürgen Klauke, Gerhard Richter, Wally Exporte sind wenige große Namen, die mit dem Bild des nackten Künstlers spielen. Immer geht es um Körperbilder, aber auch öffentliche Nacktheit des Künstlers, sein verfügbares Abbild. Dass das auch mit kritischem Witz geht, das weiß jetzt Julian Ignatowitsch über die Ausstellung »The Artist is Naked« aus dem Kunstpalais Erlangen zu berichten.
Sie sitzt auf einem Stuhl mit beeindruckender Haarmähne, einem Maschinengewehr in der Hand und gespreizten Beinen bei offener Hose. Wally Export offenbart in ihrer fotografisch dokumentierten Performance »Aktionshose Genitalpanik« alles. Klar ist, sie hat keine Panik, sondern zeigt selbstbewusst ihr Geschlecht. Eine Ikone der Performance-Kunst von 1969, meint auch Kuratorin Nora Wolf.
Wally Export war für uns auch wirklich so ziemlich von Anfang an klar, dass wir diese Arbeit unbedingt mit dabei haben wollen, weil sie eben so unglaublich wichtig ist. Also es ist sicher auch das berühmteste Werk der Ausstellung.
Wally Export, die Mutter aller selbstinszenierten Nacktbilder. Sie ist der Prototyp der 68er-Bewegung, ohne Tabus, ohne Hemmungen. Sexuelle Revolution, feministische Befreiung, macht kaputt, was euch kaputt macht. Sie ist das Vorbild für alles, was danach kommt.
Über viele Jahrhunderte wurde ja der weibliche nackte Körper von Männern und, sage ich mal, für Männer dargestellt. Und Wally Export, wenn wir das Bild angucken, transportiert natürlich auch eine ganz klare Kampfansage den patriarchalen Vorstellungen, die natürlich in den 60er Jahren noch sehr, sehr viel stärker waren, als sie heute sind, aber heute natürlich auch lang noch nicht vorbei sind.
Man sieht also weit mehr als nur nackte Haut in dieser Ausstellung. Künstlerinnen bemächtigen sich ihres Körpers, bemächtigen sich der männlich geprägten Kunstgeschichte, wie im Fall von Cornelius Anders aus Haiti. Sie macht sich das berühmte Skandalbild von Gustave Courbet, 1866, »Der Ursprung der Welt«, das von einer liegenden Frau eigentlich nur die Vagina ins Zentrum rückt, zu eigen. In seinem Akt fehlt ein Gesicht. Bei der Neuinterpretation schaut uns die Künstlerin direkt in die Augen, als wollte sie sagen, habt ihr ein Problem mit meiner Nacktheit? Dazu ist Anders Kunstwerk auch ein Bruch mit dem traditionellen Medium der Malerei und deren Hoheitsanspruch. Ihr Bild setzt sich aus bunten Wollfäden zusammen. Brüche mit tradierten Bildwelten und Materialien fallen in der Schau generell auf. In Lilly Urbats KI-generierten Fotos verschmelzen Kühe und Menschen zu bizarren Körpern, betitelt mit dem Slogan »My Body, My Choice«. Anna Ehrensteins 3D-gedruckte Skulptur zeigt eine anscheinend muslimische Frau in Unterwäsche mit Kopftuch. Und Sonja Jakovlevas filigrane Scherenschnitte bilden Motive aus Pornos und Sexplattformen im Internet ab. Eine politische, emanzipatorische Botschaft schwingt bei all diesen Werken mit – Aber man sollte diese auch nicht zu ernst nehmen, meint Kuratorin Jacqueline Roscher.
Ich würde sagen, dass vor allem Humor Einzug gehalten hat in die Arbeiten der zeitgenössischen KünstlerInnen, während es noch sehr kämpferisch war, in den 60er, 70er Jahren die Debatte anzufeuern, sieht man doch bei etwas jüngeren KünstlerInnen heutzutage eine gesunde Portion Humor, wie sie auf ihren eigenen Körper blicken, ihn präsentieren und somit die Debatte am Laufen halten.
Tatsächlich gelingt der Schau an vielen Stellen eine schöne Gegenüberstellung, auch des Zeitgeists, der 60er, 70er und des Heutes. Nicht nur, dass vor 50 Jahren Wally Export als Künstlerin die absolute Ausnahme war, während die zeitgenössische Kunst in der Schau fast ausnahmslos von Frauen stammt. Werke von Tim Ulrichs oder Jürgen Klauke aus der Nachkriegszeit wirken immer auch ein wenig anstrengend, eitel, von sich selbst begeistert. Die jüngeren Arbeiten dagegen kommen weitaus selbstironischer, tendenziell auch gelassener und feinfühliger daher. Queerness und Wokeness spielen eine Rolle. Minderheitenrechte zu beachten, nicht-westliche Perspektiven zu integrieren und Rücksicht auf Gefühle anderer zu nehmen, das sind heute in der Kunstwelt ganz selbstverständliche Dinge. Wo Wally Export 1969 noch provokant posierte, zeigt sich Claudia Holzinger heute, 2025, als nackter grüner Kaktus mit einem sympathischen Lachen im Gesicht statt der Waffe in der Hand.
Julian Ignatowitsch berichtete über diese Ausstellung in Erlangen. Der Schauspieler Horst Jansson ist gestorben. Mehr weiß in den Kulturmeldungen Karin Fischer.
Jahrzehntelang hing ihm das Image des ewigen Studenten an. Erworben in der Titelrolle der ZDF-Serie Der Bastian, in der dieser Bastian vor der Anstellung als Lehrer nochmal die große Freiheit sucht. 1973 war das. Jansson, der erste Langhaarige im deutschen Fernsehen, danach berühmt und die Serie mit bis zu 15 Millionen Zuschauern pro Folge auch eine der erfolgreichsten der deutschen Fernsehgeschichte. Bastian und Berufsjugendlicher, Horst Jansson nahm es gelassen.
Ich werde eigentlich jeden Tag irgendwie, wenn ich aus dem Haus gegangen bin, angeredet. Ich habe neulich mal so ein relativ junger Mensch, so von 16 oder 17 Jahren, und der hat gesagt, immer wenn es ihm schlecht geht, in der Schule oder irgendwas, da zieht er sich eine Folge Bastian rein. Dann geht es ihm wieder besser.
Davor schon gehörte Jansson zur illustren Schauspielerriege von Salto Mortale, unter anderem mit Gustav Knuth, Helmut Langer und Hans-Jürgen Bäumler. Als Sascha Doria ist er Trapezkünstler in einer Artistenfamilie, dem die Herzen der Zuschauerinnen zuflogen wie die schillernden Trapezkünstlerinnen in der Arena. Jansson hatte auch später keine Scheu vor der Unterhaltung, machte bei diversen Karl-May-Festspielen mit, in den 80er Jahren als Horst Quatsch in der Sesamstraße, spielte in Telenovelas wie Sturm der Liebe oder den Kapitän in der ARD-Serie Unter weißen Segeln. Horst Jansson, der zur Schauspielerei übrigens über das Schultheater gekommen war, wirkte in 160 Film- und Fernsehproduktionen mit. Jetzt ist der Schauspieler im Alter von 89 Jahren gestorben. Nach dem Antisemitismus-Eklat auf der Documenta 15 bekommt die Weltkunstausstellung in Kassel ein beratendes Gremium. Dessen 6 Mitglieder wurden jetzt bekannt gegeben. Neben Nicole Deitelhoff vom Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung, Susanne Gensheimer, Direktorin der Kunstsammlung NRW in Düsseldorf, dem Philosophen Christoph Menke und dem Literaturwissenschaftler Thomas Spahr gehören dem Beitrag noch die Direktorin des Tel Aviv Museum of Art, Tanja Cohen Uzielli, und die brasilianische Kuratorin Diane Lima an. Kassels Oberbürgermeister Sven Schöller nannte die Gründung des Gremiums eine bedeutende Weiterentwicklung in der Evolution der Weltkunstausstellung. Der Beirat soll den Aufsichtsrat und die Geschäftsführung der Documenta GmbH fachlich-wissenschaftlich unterstützen und internationale plurale Perspektiven aus Wissenschaft und Forschung einbringen. Womöglich soll er damit im Vorfeld der nächsten Documenta den Debattenraum ermöglichen, den die Weltkunst braucht, der antisemitische Kunst ausschließt, ohne aber, dass man in Kassel sich dem Vorwurf der Zensur aussetzte. Und noch dies: Die Gesellschaft der Freunde von Bayreuth will 1 Million Euro mehr geben, damit das Festspieljubiläum zum 150. Geburtstag im Jahr 2026 nicht ganz so klein ausfällt.
Und über die Pläne von Frankreichs Präsident Macron für einen neuen Eingang des Louvre berichten wir hier morgen ausführlich bei Kultur heute. Das waren die Kulturmeldungen mit Karin Fischer. Michael Kühler, Dank für Ihr Interesse an dieser Ausgabe von Kultur heute. Nach den Nachrichten berichten die Informationen am Abend über die anhaltende Diskussion um die CDU-Anträge und die Brandmauer zur AfD.